Ein Pastor beobachtete ein kleines Mädchen, das vor dem Gottesdienstraum auf seine Eltern wartete. In den Händen der jungen Dame sah der Pastor ein großes Bilderbuch mit dem Titel Jona und der große Fisch. Schelmisch wie er war, kniete er sich neben das Kind und fragte: Was hast du da in deiner Hand? Das ist mein Buch über Jona und den großen Fisch, antwortete sie. Der Pastor fuhr fort: Erzähl mir etwas darüber. Glaubst du diese Geschichte? Das Mädchen sagte: Natürlich glaube ich es. Der Pastor fragte weiter: Glaubst du wirklich, dass ein Mann von einem großen Fisch verschluckt werden kann und dann 3 Tage später wieder rauskommt? Sie erklärte: Ja, diese Geschichte steht in der Bibel und wir haben heute in der Sonntagsschule drüber gesprochen. Der Pastor wollte das Mädchen noch ein bisschen weiter auf die Probe stellen. Kannst du mir beweisen, dass diese Geschichte wahr ist? Das Mädchen dachte einen Moment lang nach und sagte dann: Nun, wenn ich in den Himmel komme, werde ich Jona fragen. Der Pastor gab noch nicht nach und fragte: Und was ist, wenn Jona nicht im Himmel ist? Das Mädchen stemmte die Hände in die Hüften und sagte mit trotziger Stimme: Dann kannst du ihn ja fragen. Kinder muss man einfach lieb haben. Besonders dann, wenn es um Glauben geht. Sie sind von der Welt noch nicht so abgestumpft und enttäuscht worden, wie wir es vielleicht sind. Und sie haben einfach einen vertrauensvollen Charakter. Leider nimmt unser Vertrauen mit zunehmendem Alter immer weiter ab, weil wir so oft im Stich gelassen werden. Und wenn es dann um Glaubensfragen geht, dann fällt es uns letztlich schwer, Gott zu vertrauen. Aber wir brauchen Glauben. Glaube ist auch das, worum es in unserer neuen Jahreslosung geht. Markus 9, Vers 24: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und auch wenn ich mich heute überwiegend auf das Thema Glaube beschränken werde, möchte ich trotzdem mal den Zusammenhang der Jahreslosung lesen. Und dazu lese ich aus Markus 9, die Verse 14 bis 27. Also Markus 9, 14 bis 27. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie: Was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn. Und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen. Und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und sprach: O du ungläubiges Geschlecht! Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater: Wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach: Von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus. Und der Knabe lag da wie tot, so dass die Menge sagte, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Diese Begebenheit ereignete sich, als Jesus gerade von diesem Berg der Verklärung kam. Dieser Berg, auf den er zusammen mit Petrus, Jakobus und Johannes gestiegen war und wo er Elia und Mose getroffen hatte. Als Jesus gemeinsam mit diesen 3 Jüngern vom Berg herabkam, Da bemerkte er, dass seine restlichen Jünger in einem Streitgespräch mit den Schriftgelehrten verwickelt waren. Ein Mann hatte seinen Sohn zu den Jüngern gebracht und sie gebeten, ihn von einem bösen Geist zu befreien. Aber die Jünger konnten dem Jungen nicht helfen. Sie versuchten es, doch es gelang ihnen nicht, ihn von diesem bösen Geist zu befreien. Natürlich war der Vater jetzt enttäuscht. Seine letzte Hoffnung hatte er auf sie gesetzt. Doch es war umsonst gewesen. Seine Enttäuschung können wir wohl alle nachvollziehen. Die religiösen Führer dagegen schienen ein bisschen gereizt zu sein. Wir erfahren an dieser Stelle nicht viel über das Gespräch, das sie mit Jüngern hatten. Eigentlich ist alles, was uns berichtet wird, dass sie mit den Jüngern stritten. Vermutlich wird es hier, wie an so vielen anderen Stellen in den Evangelien, mal wieder um Glaubensfragen gegangen sein. In diesem Moment kam Jesus dazu und er erkundigte sich nach der Lage. Was ist hier los? Warum streitet ihr? Und dann folgt der Bericht des Vaters, aus dem wir die notwendigen Details bekommen. Dieser Junge litt schon seit seiner Geburt unter dem bösen Geist. Wir können also davon ausgehen, dass der Mann bereits alle möglichen anderen Behandlungsmethoden ausprobiert hatte. Aber nichts hatte funktioniert. Alle Versuche, diesen Jungen zu retten, waren fehlgeschlagen. Und als letzte Hoffnung blieb Jesus. Aber als der Mann nach Jesus gesucht hatte, da hatte er feststellen müssen, dass er nicht da war. Jesus war gar nicht bei seinen Jüngern. Und in seiner Not hatte der Mann daher die verbliebenen Jünger gebeten, ein Wunder für ihn zu vollbringen. Aber die hatten es nicht geschafft, seinen Wunsch zu erfüllen. Jetzt war Jesus aber da. Ich denke, dass in diesem Moment erneut ein minimaler Funke Hoffnung in dem Mann entflammte. Die Jünger hatten nichts tun können. Der Meister dagegen. Vielleicht hatte der ja mehr Macht als seine Schüler. Hoffentlich. Und so kam es zu einem interessanten Gespräch zwischen Jesus und diesem verzweifelten Vater. Und der aufschlussreichste Teil der Geschichte beginnt dann in Vers 22, als der Mann schließlich all seine Hoffnung zusammennahm und seine Bitte an Jesus richtete. Er sagte, wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Wir müssen bedenken, dass es hier tatsächlich das letzte Fünkchen Hoffnung war, an das sich dieser Mann klammerte. Die Ärzte hatten seinem Jungen nicht helfen können. Die Priester hatten seinem Jungen nicht helfen können. Und auch diese Jünger, von denen wir eigentlich bereits in Markus 6 lesen, dass sie böse Geister austreiben konnten. Auch diese Jünger hatten seinem Jungen nicht helfen können. Jesus war die letzte Hoffnung. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Kann es sein, dass wir uns ab und zu genau auf dieselbe Art und Weise an Gott wenden, wenn wir uns in einer ausweglosen Situation befinden? Auch wenn wir es natürlich nie so deutlich ausdrücken wie dieser Mann. Aber beten wir nicht auch hin und wieder so nach dem Motto, Gott, hilf mir doch, wenn du kannst. Gott, heile mich, wenn du kannst. Gott, vergib mir, wenn du kannst. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Das ist eine Aussage, die irgendwie Glauben und Unglauben gleichzeitig zeigt. Wenn du etwas kannst, so erbarme dich. Und Jesus sah den Mann an und er sagte gewissermaßen, gib deinen Unglauben auf. Also zumindest vom Prinzip her ist es das, was Jesus gesagt hat. Seine Worte in Vers 23 lauten, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Das ist eine bemerkenswerte Aussage. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und für den Vater bedeuteten diese Worte: Wenn du wirklich glaubst, dass ich es tun kann, dann wird dein Sohn geheilt werden. Und für uns bedeuten diese Worte schlicht und einfach: Wenn wir wirklich glauben, dann ist alles möglich. Das mit dem Glauben, das ist so eine Sache. Viele Leute heute sagen gewissermaßen: Ich glaube nur, was ich sehe. Und sie nehmen das als Ausrede, um nicht an Gott glauben zu müssen. Sie glauben schließlich nur, was sie sehen. Aber Jesus erklärt uns hier, dass genau diese Einstellung falsch ist. Sie ist falsch rum. Dass genau diese Einstellung dafür sorgt, dass so wenige Wunder geschehen. Denn Jesus erklärt hier: Du wirst nichts sehen, solange du nicht glaubst. Nicht: Ich glaube nur, was ich sehe, sondern: Du wirst nur sehen, was du glaubst. Es ist nicht so, dass das Wunder die Voraussetzung für den Glauben ist. Stattdessen ist der Glaube die Voraussetzung für das Wunder. Denn alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Der verzweifelte Vater verstand das und er antwortete mit der Jahreslosung. Also der wusste noch nicht, dass das mal die Jahreslosung wird, aber er antwortete damit. Mit dieser Aussage, die auf den ersten Blick irgendwie keinen Sinn ergibt, aber dann irgendwie trotzdem völlig ehrlich erscheint. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wie oft hast du dich bereits wie dieser Vater gefühlt? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir sagen, wir glauben, aber tief in unserem Herzen sind wir uns nicht so ganz sicher, ob wir das auch wirklich tun. Wir glauben, aber da sind doch auch noch Zweifel mit dabei. Der Vater wollte ein Wunder in seinem Leben sehen. Und Glaube ist die Voraussetzung dafür, dass Wunder geschehen. Und daher möchte ich euch heute Morgen dazu ermutigen, euren Unglauben loszulassen und stattdessen zu glauben. Aber was sollen wir denn eigentlich glauben? Das Erste, woran wir glauben müssen, wenn wir Wunder in unserem Leben sehen möchten, ist Gott. Das ist die absolut grundlegende Voraussetzung für alles andere, womit wir uns heute noch in meiner Predigt beschäftigen werden. Als allererstes müssen wir an Gott glauben. Warum das so wichtig ist, wird uns in Hebräer 11, Vers 6 erklärt. Da lesen wir: Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Wir müssen glauben, dass es Gott gibt. Wir müssen glauben, dass er existiert. Dieser Glaube an Gott muss die Grundlage all unseres Denkens sein. Mit seiner Existenz und seiner Anwesenheit müssen wir in unserem Leben rechnen. Denn ansonsten brauchen wir auch nicht damit zu rechnen, dass er irgendetwas in unserem Leben tut. Ist doch klar. Wenn wir nicht glauben, dass er existiert, dann brauchen wir auch nicht zu glauben, dass er was in unserem Leben tut. Aber was ist Glaube eigentlich? Nun, Hebräer 11 beginnt mit einer Definition des Glaubens. In Vers 1 heißt es: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Man könnte auch sagen, Glaube ist das Vertrauen darauf, dass das, worauf wir hoffen, tatsächlich geschehen wird, auch wenn wir es nicht sehen. Wir können und müssen damit rechnen, dass Gott wirkt, auch wenn wir noch nichts davon sehen. Wir müssen an Gott glauben. Leider kann ich dich nicht zum Glauben an Gott zwingen. Ich kann dich nicht überreden. Und wenn du nicht willst, dann werde ich dich auch nicht überzeugen können. Wenn du Gott schon nicht im Wunder der Schöpfung siehst, dann wirst du ihn wohl auch nicht in meinen Botschaften und Argumenten finden. Nicht umsonst schreibt Paulus in Römer 1, Vers 19 und 20: Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Wenn wir wollen, dass Gott in unserem Leben wirkt, dann müssen wir glauben, dass er existiert. Und wir können glauben, dass er existiert, denn er hat es bereits durch die Schöpfung bewiesen und durch viele andere Dinge, aber allein schon durch die Schöpfung. Aber es gibt noch mehr Dinge, an die wir glauben müssen, wenn Großes geschehen soll. Und damit kommen wir an einen etwas kniffligen Punkt in meiner Predigt. Und ich kann nur hoffen, dass mich jetzt keiner falsch versteht oder keiner falsch verstehen will. Denn auch wenn das jetzt irgendwie humanistisch oder egoistisch klingt, so ist es trotzdem wahr. Du musst auch an dich selbst glauben. Du musst auch an dich selbst glauben. Wir alle glauben etwas über uns selbst. Das ist normal. Aber ich wünsche mir, dass ihr das in euch seht, was Gott in euch sieht. Denn Gott liebt euch und sieht daher das Beste in euch. Er sieht in euch das Potenzial, das er in euch hineingelegt hat. Viel zu viele Leute sehen sich an und denken, ich bin so blöd, ich bin so tollpatschig, ich bin so peinlich, ich werde es niemals schaffen, dies zu tun, ich werde es niemals schaffen, jenes zu tun und so weiter. Kennt ihr das? Menschen reden sich ein, dass sie nichts können und werden genau aus diesem Grund auch nichts schaffen. Leo Tolstoi schrieb in seinem bekannten Werk Krieg und Frieden: Wir haben verloren, weil wir uns selbst gesagt haben, dass wir verloren haben. Wie oft verlieren wir den Kampf, bevor wir überhaupt anfangen, ihn zu kämpfen? Wir verlieren, weil wir nicht an uns glauben und weil wir schlecht von uns denken. König David dagegen schrieb in Psalm 139, Vers 14: Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Das ist es, wie Gott uns geschaffen hat. Wunderbar. Glaubst du an dich selbst? Wenn nicht, dann muss ich dir etwas Überraschendes sagen. Denn Gott glaubt an dich. Er hat so sehr an dich geglaubt, dass er dich so erschaffen hat, wie du bist. Und er glaubt so sehr an dich, dass er das ultimative Opfer für dich gebracht hat. Erinnere dich an Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Natürlich glauben wir das, so ganz allgemein gesehen. Denn schließlich hat Gott die Welt ja wirklich so sehr geliebt, dass er Jesus gesandt hat. Das wissen wir. Aber glaubst du es auch wirklich so ganz persönlich? Also im persönlichen Sinne, weil Gott dich so sehr geliebt hat? Denn letztlich heißt Johannes 3, Vers 16 ebenso: Gott hat dich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit du, wenn du an ihn glaubst, nicht verloren gehst, sondern das ewige Leben hat. Gott glaubt an dich. Du bist ihm wichtig, denn er liebt dich. Denkt mal an die bemerkenswerte Aussage, die Jesus in Matthäus 17, Vers 20 an seine Jünger gerichtet hat. Und dort lesen wir: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge: Heb dich dorthin, so wird er sich heben. Und euch wird nichts unmöglich sein. Jesus hat hier nicht gesagt: Wenn ihr Glauben habt, wird Gott nichts unmöglich sein. Das ist nichts Besonderes. Gott ist nichts unmöglich. Aber Jesus hat nicht gesagt: Wenn ihr Glauben habt, wird Gott nichts unmöglich sein. Er hat gesagt: Wenn ihr Glauben habt, dann wird euch nichts unmöglich sein. Natürlich mit Gottes Hilfe. Deshalb der Glaube an Gott. Aber dennoch, Gott glaubt an uns. Er glaubt an dich. Ich weiß natürlich, dass wir nicht immer gewinnen. Ich weiß, dass uns nicht immer alles gelingt. Manchmal ist das Leben schwer. Und manchmal versauen wir es auch. Wir scheitern auch mal. Das kommt vor. Aber wenn du scheiterst, ist dein Gedanke dann: Ich wusste es. Ich wusste, dass ich das nicht schaffen würde. War ja klar. Oder bist du überrascht darüber, dass du gescheitert bist? David hat Gott dafür gedankt, dass er ihn wunderbar geschaffen hat. Sollten wir dann nicht vielmehr überrascht sein, wenn wir etwas nicht schaffen? So nach dem Motto, wow, ich hätte wirklich gedacht, dass ich das tun könnte. Ich hätte gedacht, dass eine Gehirnoperation nicht so schwer ist. Denkt an das, was Jesus zu dem verzweifelten Vater gesagt hat. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Der entscheidende Glaube ist der an Gott. Aber ein bisschen sollten wir uns auch zutrauen, mit Gottes Hilfe sowas zu schaffen. Ich rede nicht gern über mich. Aber beim Vorbereiten bin ich irgendwie immer wieder an diesen Punkt gekommen, dass ich das sagen sollte. Wenn ich an mein Leben denke, dann fallen mir in diesem Zusammenhang zwei Dinge ein. Das erste, was mir einfällt, ist die Aussage, ich kann alles, aber alles kann jemand besser. Ich weiß, das klingt irgendwie arrogant und deprimiert gleichzeitig. Aber letztlich soll es einfach heißen, ich bin durchaus so realistisch, zu wissen, dass ich nicht perfekt bin. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass nichts unmöglich ist. Und dass ich, mit Gottes Hilfe, jede auch noch so düstere Lage überstehen kann. Denn dem, der da glaubt, sind ja schließlich alle Dinge möglich. Und das Zweite ist meine Grundhaltung. Mir wird nachgesagt, dass ich ein großer Pessimist wäre. Und ich kann verstehen, wie die Leute drauf kommen. Ich weiß, dass ich sehr gut darin bin, die Schwierigkeiten und die Probleme zu sehen. Und ich kann Pessimisten gut verstehen. Manchmal konzentriere ich mich auch zu schnell und zu sehr auf das Negative. Und deshalb halten mich die Leute als einen Pessimisten. Aber, das ist für manche jetzt vielleicht was Neues, damit liegen sie falsch. Zumindest zum Teil. Letztlich bin ich nämlich ein etwas seltsamer Pessimist. Man könnte auch sagen, ich bin ein schlechter Pessimist. Denn ein Pessimist ist ein Mensch, der davon ausgeht, dass nichts klappt und alles scheitert. Ein Pessimist ist ein Mensch, der von zwei Übeln beide wählt. Pessimisten geben die Hoffnung auf, Pessimisten laufen weg. Ich dagegen bin ein Pessimist, der weiß, dass am Ende alles gut wird. Während ich den anderen noch die Schwierigkeiten erkläre, überlege ich in meinem Kopf schon, wie wir das schaffen werden. Leider kriegen das die anderen dann oft nicht mit und habe damit leider schon einiges kaputt gemacht. Aber weil ich ein Pessimist bin, der weiß, dass am Ende alles gut wird, gibt es für mich keinen Grund aufzugeben. Ich sehe die Schwierigkeiten, aber es gibt keinen Grund, die Hoffnung zu verlieren. Und es gibt keinen Grund, wegzulaufen. Warum sollte ich auch aufgeben, solange Gott allmächtig ist? Auch wenn die Situation noch so ausweglos erscheint. Und als Pessimist kenne ich mich damit aus. So weiß ich doch, dass dem nichts unmöglich ist, der da glaubt. Und am Ende wird alles gut. Glaubst du an dich selbst? Der Psychologe und Motivationscoach Wayne Dyer hat geschrieben, du bist immer ein kostbarer, wertvoller Mensch. Nicht, weil es jemand sagt. Nicht, weil du erfolgreich bist. Nicht, weil du viel Geld verdienst. Sondern, weil du dich dafür entscheidest, es zu glauben. Und aus keinem anderen Grund. Damit liegt er nicht ganz richtig. Ja, es stimmt. Du bist immer ein kostbarer, wertvoller Mensch. Und ja, du musst dich dafür entscheiden, das zu glauben. Und an dich zu glauben. Das ist wichtig. Aber der eigentliche Grund dafür, dass du ein kostbarer, wertvoller Mensch bist, ist, dass Gott dich liebt. Und weil er dich liebt, und wenn du glaubst, dann ist nichts unmöglich. Aber nur mal kurz so nebenbei. Wir sollten nicht nur an Gott und an uns selbst glauben. Wir sollten auch an andere Menschen glauben. Was glauben wir über andere? Sind wir glücklich, wenn wir das Schlechteste über sie glauben? Oder versuchen wir wirklich, das Beste in ihnen zu sehen? Sind wir überrascht, wenn andere Menschen Gutes tun? Oder sind wir überrascht, wenn sie Böses tun? Immer wieder scheint Jesus in den Evangelien davon auszugehen, dass die Menschen das Richtige tun und die richtigen Entscheidungen treffen würden. Und wahrscheinlich ist diese Einstellung gar nicht mal so schlecht. Denn mit dieser Einstellung können wir unseren Geschwistern helfen und sie motivieren. anstatt sie runterzuziehen und sie zu demotivieren. Für diejenigen, die dir nahestehen, könnte dein Glaube das sein, was sie brauchen, um ihr Potenzial auszuschöpfen. Ich meine damit nicht so Floskeln wie, du kannst alles tun und alles werden, was du dir vorstellst. Nein, das ist nämlich nicht immer sehr realistisch. Wenn du deinem Sohn, der gerade eine 4 in Mathe bekommen hat, erzählst, dass er Physikprofessor oder Astronaut werden kann, dann kann das schnell zu Enttäuschungen führen. Aber wenn du seine Talente und Fähigkeiten bestärkst und ihm zeigst, dass du an ihn glaubst und ihn unterstützt, dann hilfst du ihm, das zu verstehen, was ich gerade versucht habe, euch klarzumachen. Denn wenn du an dich glauben sollst, weil Gott an dich glaubt, dann sollte dein Sohn, deine Freundin, dein Vater oder dein Nachbar auch die Gelegenheit haben, an sich zu glauben. Manchmal werden die Menschen, die wir lieben, nämlich letztlich so, wie wir sie sehen. Und wenn wir ihnen sagen, du wirst niemals was erreichen, du bist unfähig, du bist unhöflich, du bist faul, du bist dumm, dann wird vielleicht genau das aus ihnen werden. Und das, obwohl sie von Gott geliebt sind und eigentlich wunderbar von ihnen gemacht wurden. Es war Goethe, der sagte, behandle einen Mann so, wie er ist, er wird so bleiben. Behandle einen Mann so, wie er sein kann und sollte, und er wird so werden, wie er sein kann und sollte. In diesem Zusammenhang sollten wir einfach auf Jesus hören, der in Lukas 6 zu seinen Jüngern sagte, und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Deshalb ermutigt euch gegenseitig, anstatt euch fertig zu machen. Aber darum geht es ja heute eigentlich gar nicht so direkt. Machen wir weiter. Wir müssen nämlich auch Gott glauben. Jetzt denkt ihr vielleicht, Gerrit, den Punkt hattest du schon. Aber das stimmt nicht. Mein erster Punkt war, glaube an Gott. Der Punkt jetzt lautet, glaube Gott. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die meisten Leute, die hier sind, an Gott glauben. Ich glaube, die meisten von euch glauben, dass Gott existiert. Aber glaubt ihr auch den Verheißungen, die Gott uns gegeben hat? Die Bibel steckt nämlich voller Verheißungen und Versprechen. Ich habe vorhin versucht, euch klarzumachen, dass ihr an euch glauben sollt. Aber wenn ihr Gott nicht glaubt, dann ergibt all dieses Vertrauen, das ihr in euch selbst setzt, überhaupt keinen Sinn. Denn an euch glauben braucht ihr nur, wenn ihr glaubt, was Gott euch versprochen hat. Ihr braucht nicht zu glauben, dass ihr Großes erreichen könnt, wenn ihr euch dabei auf eure eigene Kraft verlasst. Könnt ihr vergessen. Ihr braucht nicht zu glauben, dass aus eurem Leben irgendetwas wird, wenn ihr nicht glaubt, dass Gott euch liebt. Wenn Jesus sagt, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt, dann haben wir da gar nichts von, wenn wir ihm nicht glauben, dass das wahr ist. Und wenn wir Jesus nicht glauben, wenn er sagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, heb dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Wenn wir das nicht glauben, dann werden sich auch keine Berge bewegen und dann werden sich auch keine Probleme lösen. Ich denke, das ist allen klar. Aber das betrifft auch andere Verheißungen. So schreibt Paulus beispielsweise in Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Glauben wir das? Glaubt ihr, dass Gott nicht nur tun kann, was gut ist, sondern glaubt ihr auch, dass das, was Gott tut, gut ist? Vertraust du ihm in Bezug auf deine Familie, deine Finanzen und deine Zukunft? Glaubst du, dass das, was Gott in deinem Leben tut, gut ist? Wenn wir zu unserem Text zurückkommen, dann lesen wir, wie der Vater sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er glaubte, aber er gab auch zu, dass er selbst damit zu kämpfen hatte. Und geht es uns nicht ganz oft ganz genauso? Wir sagen, dass wir im Glauben beten, sind dann aber nicht überrascht, wenn unser Gebet nicht beantwortet wird. Stattdessen sind wir überrascht, wenn Gott antwortet. Sieht das danach aus, als würden wir wirklich glauben? Oder wenn Gott anders handelt, als wir uns das wünschen, glauben wir dann, dass es uns trotzdem zum Besten dient? Oder zweifeln wir nicht vielmehr daran, dass er wirklich unser Bestes für uns im Sinne hat? Glaubst du genug an Gottes Güte und an seine Weisheit, dass du wie Jesus in Lukas 22 beten kannst: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Glaubst du Gott? Vertraust du ihm mit dem, was er dir zugesagt hat? Vertraust du ihm bei dem, was er tut? Ich möchte noch mal kurz zu unserem Text zurückkommen. Der Vater sagte: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und Jesus trieb den bösen Geist aus. Wenn es uns schwerfällt zu glauben, dann können wir getrost mit all unseren Zweifeln zu Gott kommen. Und wir können ihn bitten, unseren Glauben wegzunehmen und uns echten Glauben zu schenken. Das ist genau das, was dieser Vater getan hat. Er hatte Glauben, ein bisschen. Er hatte Zweifel, vielleicht ein paar mehr. Aber er wusste, wo er mit seinen Zweifeln hingehen kann. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dann können wir im Vertrauen auf Gott Großes erwarten. Denn alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Wir müssen Gott Großes zutrauen und Großes von ihm erwarten, wenn wir Großes in unserem Leben sehen wollen. Lasst uns daher mit diesem Gedanken und voller Glauben in das neue Jahr starten. Und lasst uns Großes von Gott erwarten.